Ja, ich freue mich, euch mit reinnehmen zu dürfen in dieses Thema Konflikte und Emotionen von Jesus lernen. Wir haben gleich die erste Folie und ich möchte euch ein bisschen in eure Themen auch reinnehmen. Ja? Unter Überschrift Liebe deinen Nächsten im Konflikt trotz Enttäuschung. Wie der Herr Jesus mit Konflikten und Täuschungen umging. Das wird so ein bisschen die Linie sein. Ich werde so ein bisschen reingehen erstmal in die Frage, wo du vielleicht gerade in Konflikten und Täuschungen unterwegs bist, wie es dir geht, vielleicht auch hier in der Gemeinde. Ich werde dann auf Jesus fokussieren. Wir werden uns so 3-4 Texte anschauen, wo Jesus so richtig enttäuscht wurde, wo er im Konflikt war. Und dann werden wir nochmal gucken, was können wir daraus lernen. Ich habe mich ja ein bisschen kundig gemacht. Ihr seid ja gerade in einer Predigtreihe drin im Philipperbrief und dort ist das Thema der Liebe und der Beziehung innerhalb der Gemeinde auch ein Thema, was angesprochen wird. Philipper 1,9: Ich bete darum, dass eure Liebe zueinander noch tiefer wird. Das ist nicht schwer, wenn es uns gut geht, wenn man sich gerade gut versteht, sondern ich sage mal, die echte Liebe, die tiefe Liebe erweist sich ja da, wo man den anderen eben nicht mehr so gut versteht, wo man im Konflikt ist, wo man eine Enttäuschung erlebt hat und sagt, trotzdem versuche ich, mit dem anderen fair umzugehen, ihn zu verstehen und ihn zu lieben. Was das gemeint, wie das gemeint ist vom Biblischen, werden wir uns am Ende der Predigt nochmal ansehen, weil der Liebesbegriff biblisch ist ein recht markanter Liebesbegriff. Aber zunächst nochmal zu diesem Gesamtfokus. Dieses Thema der Liebe, auch dieser Einheit, dieser Ausstrahlungskraft von Christen, ist ein Kernanliegen der Bibel. Und zum Beispiel im Johannesevangelium finden wir dazu eine Kernstelle, eine ganz markante Stelle, wo sehr fokussiert, das heißt sehr markant, an eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Oder an der Einheit könnte man auch übersetzen. Ich bin nicht christlich aufgewachsen, ich bin in einem nicht christlichen Elternhaus groß geworden. Gut, Weihnachten haben wir schon mal den Gottesdienst besucht, aber eben mehr wegen der Weihnachtsgefühle. Und als ich das erste Mal in eine Freikirche kam und dann das erste Mal in diesen Gottesdienst, da war ich schon erstaunt, wie unterschiedliche Generationen gut miteinander umgingen. Und ich merkte dann schon, als mich mein Freund da mehrmals wieder hinschleppte, wow, die haben auch Konflikte, die sind auch irgendwie mal schwierig miteinander unterwegs. Aber es ist doch anders, als wie ich das damals in meinem Sportverein erlebte, wo ein Stück hinter dem Rücken reden, lachen über den anderen so mitlief. Und ja, Mobbing ist zu krass gesagt, aber so der ein oder andere wurde schon so ein bisschen angegangen. Und das erlebte ich in dieser Gruppe in Berlin damals, so in den 80er Jahren, anders. Und ich war ganz fasziniert und habe das schon erstmal ein bisschen schräg gefunden, dass man sich sonntagmorgens, wie wir ja auch heute Morgen, da so aus dem Bett recht früh rausquält. Damals haben wir uns noch eine Stunde früher rausgequält. Da war es dann so 9.30 Uhr oder 8.30 Uhr, dass man sich traf. Und warum machen die das? Und ich habe erst dann später über das Bibellesen Gott wirklich kennengelernt. Aber diese Einheit, diese Ausstrahlungskraft, was nicht heißt, dass immer alles in Ordnung ist, aber dass man mit den Konflikten und Spannungen anders umgeht, das hat mich schon damals ein Stück angezogen und fasziniert und ich wollte mehr kennenlernen. Aber nicht immer klappt es so gut und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und denkst, naja, schön, wenn dich das in Berlin angezogen hat, wenn du mein Leben kennen würdest, meine Konflikte, dann wärst du nicht angezogen. Ich sag mal, das Problem ist nicht, dass es Konflikte gibt, die gehören einfach zum Leben dazu, wie wir auch gerade gehört haben, dass Krankheiten einfach in dieser gefallenen Schöpfung dazugehören. Aber die Frage ist, wie gehen wir um mit diesen Themen? Ja, und wir werden, die Corona-Zeit war eine ganz tragische Zeit, ich bin ursprünglich Mikrobiologe gewesen früher in meinem Leben, habe 7 Jahre in der Forschung gearbeitet und ich hätte nicht erwartet, dass uns mal ein Virus in Gemeindespaltung teilweise reingeführt. Ich bin ja im Reisedienst in Deutschland unterwegs und es haben sich über dieses Thema Impfen oder Nicht-Impfen wirklich Gemeinden gespalten oder Familien in richtige Konflikte begeben. Ja, natürlich, weil es nicht nur um das Virus geht, sondern weil es damals um das Gefühl ging, und auch die Tatsache, stirbt einsam jemand im Altersheim oder hat jemand einen Impfschaden oder rettet Impfung das Leben. Das ist so ein bisschen hinter uns zurückliegend. Es sind jetzt vielleicht die politischen Dinge, Palästina, Israel, wie ist das zu bewerten, andere politische Geschehnisse oder eben ganz persönlich. Und da möchte ich dich mal bitten, drüber nachzudenken, wo hängst du gerade im Leben? Mach mal so eine Kurzgedankenreise in die letzten 2, 3 Wochen deines Lebens. Wo war es gerade schwierig? Wo bist du gestrandet? Vielleicht auch im Urlaub. Ja? Manchmal denkt man, Urlaub ist ja nur Friede, Freude, Eierkuchen. Wenn dann so eine Familie plötzlich auf 25 Quadratmeter versucht, in einem Zimmer mit einem kleinen Nebenzimmer zu viert zu leben, merkt man, oh, das ist auch nicht nur schön und zu Hause hat er auch einen Vorteil mit mehreren Zimmern. Also wo sind vielleicht so ein paar Dinge, wo du gerade so gedanklich noch hängst und denkst, das war nicht so gut. Ich lasse euch mal ein bisschen Zeit, das zu sortieren. Ich glaube, jeder hat jetzt so langsam so eine Situation, vielleicht so einen Streit, das Ehepaar, vielleicht mit den Kindern, vielleicht auf der Arbeit vor Augen. Und ich liebe es, Wellen zu beobachten. Und ich liebe es, Wind zu surfen. Ich weiß nicht, gibt es von euch irgendeinen Windsurfer hier? Windsurfen ist voll aus der Mode gekommen, weiß ich. Einer, du in der letzten Reihe, sehr cool, ja. Also in den 80er Jahren war das ja voll der coole Sport. Ich merke, jetzt ist das eher so der Seniorensport. Für auch Reiche, die Bretter sind unglaublich teuer geworden. Aber ich nehme euch mal rein, weil ich finde dieses Windsurfen ein schönes Bild. Ja, das ist so der Gardasee. Man kann auch im Winter surfen. Inzwischen gibt es gute Neoprenanzüge. Und als Surfer, und ich benutze so ein bisschen das Bild des Sees oder des Meeres und der Wellen, also das Bild des Lebens, der Lebenswellen, der Herausforderung deines Lebens, stehst du so manchmal am See oder am Meer und denkst, da machst du es nicht, surfst du nicht. Ich surfe bewusst immer mehr auf Seen oder Binnenmeeren, weil ich nicht so gut im Zurückkommen bin und das ist dann blöd auf der Ostsee, wenn man dann in Dänemark landet, aber in Deutschland gestartet ist, ja, sind dann doch 60 Kilometer Unterschied und du überlegst, kriegst du es hin und vielleicht geht es dir so im Blick auf deine Arbeit, vielleicht auf eine Ausbildung, vielleicht auf einen Konflikt in der Familie, weißt, dass du ihn doch ansprechen musst, dass du denkst, boah, ist aber in mir noch echt aufgewühlt, es ist echt schwierig. Und du sagst dir, doch, ich gehe da rein, ich versuche jetzt in meiner Arbeit einen Kollegen anzusprechen, wo es geknallt hat. Ich versuche jemanden in meiner Familie anzusprechen, wo es eine blöde Situation gab oder eine andere Situation, ja. Und du merkst vielleicht im Reden, im Diskutieren, wow, die eine Aussage, die andere hebelt dich so raus, wie eine Welle so ein Surfer hochschleudern kann, ja. Also bei so einem Hüpfer, so hoch habe ich noch nie geschafft, würde ich danach ein bisschen zermatscht unten wieder am Wasser landen und mich mit Segel und Surfbrett neu sortieren müssen. Ja, vielleicht geht es dir so, dass du dachtest, da willst du was klären. Und dann war das Gespräch eigentlich schwieriger und hat noch mehr Konflikte ausgelöst und denkst, oh, hättest du lieber nichts gesagt. Vielleicht kämpfst du mit deiner Ehe, ich bin ja in der Eheberatung und Seelsorge unterwegs und merkst, Mensch, eigentlich wollten wir gut miteinander umgehen. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, die Woche anders es zu machen und irgendwie haben wir uns wieder gestritten. Ja? Und du bist so weiter unterwegs und dann geht es so richtig schief. Ja? Also der Hai ist jetzt so sinnbild, Satan greift an, das Gespräch mit dem Chef geht voll nochmal schief. Das Eheklärungsgespräch oder das mit den Kindern eskaliert und du bist echt platt und denkst, so ein Mist. Ja? Herr, was habe ich falsch gemacht? Und du bist vielleicht verbittert und vielleicht sitzen einige von euch hier und denken, boah, also ich bin einfach geschreddert. Ja? Vielleicht bist du auch enttäuscht von Gott und sagst, ich verstehe manche Dinge nicht, warum das passiert in meinem Leben. Ja, es müssen ja nicht immer nur Konflikte sein mit anderen Menschen, es können ja auch Krankheiten sein. Ja, ein Kollege von mir, ein Freund, hatte jetzt vor einigen Wochen die Diagnose schwarzer Hautkrebs, jetzt ist er im Krankenhaus gewesen, jetzt wartet er noch, hat er gestreut oder nicht, was wird kommen? Ja, ich bin sehr beeindruckt von ihm, wie stark er das mit Gott zusammen verarbeitet und wie stark er das versucht, aus seiner Hand zu nehmen, aber Krankheiten können einem ganz schön in Konflikte führen, in Fragen des Lebens. Wie geht's dir? Vielleicht auch in der Gemeinde. Ja, hier, wie bist du unterwegs? Gemeinde ist ein genialer Ort, aber wie ich damals schon 1980 merkte, auch ein Ort, wo Konflikte entstehen. Vielleicht wolltest du in einem Team engagiert mitarbeiten und hast das Gefühl, man hört dich gar nicht. Und die gehen ganz andere Wege, ganz andere Ideen und du bist enttäuscht. Vielleicht in der Jugendgruppe hast du das Gefühl, du bist so eher so die Randerscheinung und da gibt's andere coole und du gehörst nicht dazu und merkst, in dir wächst dir diese bittere Wurzel auf, die dich letztendlich ja in Einsamkeit, in Verunsicherung führt. Meine Frage ist an dich, wie sieht's aus mit dem Gespräch, mit dem Gebet zu Gott über deine Jugend, über deine Gemeinde, über deine Ehe. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schlüssel, und zwar nicht nur das Gebet, Herr, veränder doch meinen Ehepartner, sondern eher das Gebet, Herr, wie kann ich meinem Partner besser begegnen? Herr, veränder doch meine Kollegen. Nein, Herr, veränder mich, zeig mir, wie kann ich besser auf der Arbeit dort mit anderen umgehen, in einem Konflikt, in einer schwierigen Situation, besser, hilfreicher unterwegs sein. Ich glaube, dass das Gebet, die Beziehung mit Gott über Themen zu reden, ein erster Schlüssel ist, um überhaupt in einer schwierigen Situation, in einer Enttäuschungs- oder Konfliktsituation, aus so einem Karussell, wo ich mich um mich drehe, mit meinen Gefühlen, mit meinen Frust unterwegs bin, rauszukommen. Und ich möchte euch da sehr Mut machen. Ja, wie geht es dir gerade zum Beispiel in deiner Gemeinde oder was du dir einsetzen möchtest? Ja, wo bist du enttäuscht? Geh mit diesen Themen mit Gott ins Gespräch. Vielleicht mit einem Gebetspartner. Ich habe zwei Gebetsbrüder, mit dem einen jetzt vor zwei Tagen länger telefoniert, zwei, drei Stunden. Wir haben viele Dinge besprochen, auch Sachen, wo wir enttäuscht wurden, wo wir gerade in Herausforderungen sind. Und es tut gut, zusammen, zu zweit mit einer Person, der man vertraut, Sachen durchzusprechen. Ja. Und dann möchte ich jedem von euch Mut machen, vielleicht auch jemanden zu suchen, mit dem du im Zweiergespräch bist. Ja. Wir haben nicht als Christ das Motto, Hauptsache ich alleine mit Gott, sondern Gott stellt uns in der Bibel, gerade im Neuen Testament, die Gemeinde als Ort vor und die Zweierschaften. Ja, der Jüngerkreis war ein Team. Ja, und wir werden gleich sehen, dass Jesus in verschiedenen Situationen als Gottes Sohn und Gott immer Menschen mit reinnahm. Ja, der eigentlich die perfekte Beziehung zu seinem Vater hatte, nimmt Menschen in Beziehung, in Enttäuschung rein. Und da möchte ich in diesem zweiten Teil der Predigt konkret mal ein paar Stellen anschauen, Stellen mit euch anschauen, wie ging das denn Jesus? Ja, wie lief das denn ab bei ihm? Und wie ist er denn darauf eingegangen? Und überlegt euch mal, es ist so ein bisschen heißes Experiment, wie würdet ihr euch denn fühlen, wenn Menschen mit euch so umgehen, wie das die Jünger mit Jesus gemacht haben? Ich möchte zum ersten Text kommen aus dem Lukas-Evangelium. Da heißt es, einmal kam es unter den Jüngern zu einem Streit darüber, wer von ihnen der Größte sei. Jesus wusste, was sie dachten. Das ist immer das Besondere an Jesus, dass er ein Stück wissen konnte, was sie dachten. Gar nicht immer ein Vorteil. Also ich weiß nicht, wenn ihr jetzt so alle Gedanken von allen Leuten hier lesen könntet oder immer im Gespräch, ob das so gut wäre. Ja? Also Jesus hatte da eine besondere Herausforderung. Er wusste, was sie dachten. Er stellte ein kleines Kind neben sie und sagte zu ihnen, jeder, der ein solches Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt meinen Vater auf, der mich gesandt hat. Und wer der Geringste unter euch ist, der ist der Größte. Jesus hatte den Jüngern ja schon viel erklärt. Sie waren ja zusammen schon eine Zeit unterwegs. Und ich glaube, es hat ihn geschmerzt zu merken, sie haben es noch gar nicht begriffen. Sie sind gerade in diesem Hall, wer ist der Größte unter ihnen? Darum geht es doch gar nicht. Und vielleicht hast du irgendeine Gruppe oder in der Familie, versuchst deinen Kindern was beizubringen oder versuchst in der Kinderarbeit, in der Jugendarbeit anderen was zu vermitteln und du merkst, die haben so ganz andere Ideen und Gedanken. Ja? Und du denkst, schade, du hast das doch eigentlich erklärt, dass wir fair miteinander umgehen wollen und jetzt wird doch wieder schlecht hinterm Rücken der anderen geredet und man versucht vielleicht jemanden zu integrieren und der wird sogar ein bisschen gemobbt und man denkt als Leiter, das kann doch nicht wahr sein. Jesus hat sich deshalb nicht von seinen Jüngern getrennt. Er hat nicht gesagt, oh, jetzt mal austauschen, neue 12 Jünger, war mit den ersten nicht so gut, nehmen wir mal neue, sondern er macht weiter. Eine weitere Textstelle, so eine zweite Blitzlichtaufnahme aus dem Leben Jesu. Als die Zeit seiner Rückkehr in den Himmel näher kam, machte sich Jesus auf den Weg nach Jerusalem. Er schickte Boten voraus in ein Dorf in Samarien, um seine Ankunft vorzubereiten. Doch sie wurden abgewiesen. Weil Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war, wollten sie ihn nicht aufnehmen. Als Jakobus und Johannes das hörten, sagten sie zu Jesus, Herr, sollen wir Feuer vom Himmel regnen lassen und sie verbrennen? Doch Jesus drehte sich um und wies sie zurecht. Dann zogen sie weiter in ein anderes Dorf. Ja, das hört sich schon drastisch an. Feuer vom Himmel regnen lassen. Also das denkst du jetzt sicher nicht. Herr Kollege im Blick auf Forum Wiedenest, hoffe ich, ne? Aber vielleicht ärgern dich doch manche Leute aus dem Jugend- und Gemeindeforum, ja? Und der Missionsbereich hat es ja so besser drauf. Also wir könnten ja jetzt hier so ein kleines Anspiel machen, ne? Die unterschiedlichen Bereiche. Also über deine Firma würdest du ja nicht Feuer regnen lassen wollen und schon gar nicht über deine Verwandtschaft. Aber gewissen Leuten, mit denen muss man ja auch nicht reden und auch nicht im Gottesdienst unbedingt jedem die Hand geben, ist ja eh viel zu infektiös. Naja, vielleicht wen vermeidest du bewusst, wo du dir eigentlich sagen müsstest, nee, hier müsste ich eigentlich nachher mal beim Kaffee trinken ein lockeres Gespräch führen. Wahrscheinlich habe ich jetzt das einsamste und stillste Kaffeetrinken der EFG Wiedenest Windhagen eingeleitet, dass keiner mit keinem redet, weil jeder denkt, boah, der trinkt jetzt Kaffee, der hat einen Konflikt mit mir. Also mal gucken, wie wir nachher hier Kaffee trinken. Vielleicht wollen dann alle nur mit mir reden. Mal Hand aufs Herz, wie geht's dir? Wo weichst du Leuten aus? Weil du eben frustriert bist, weil du enttäuscht bist, weil du weißt, eigentlich müsstest du was klären, aber es könnte ja sein, wenn du mit dem anderen sprichst, dass er dich auf eine Begebenheit von letzter Woche, auf irgendeine Situation anspricht und das willst du nicht. Ich würde dir Mut machen, es doch zu tun. Vorher zu beten, wie ich schon sagte, das Gebet ist eine super Vorbereitung. Vielleicht mit jemandem erstmal über die Situation zu reden, sich so ein bisschen innerlich vorzubereiten, damit es vielleicht nicht wieder schwierig wird, aber lass nicht so einen bitteren Keim in dir entstehen. Die dritte Stelle für diese Predigt, eine sehr markante Stelle. Jesus ist in dieser ganz schweren Situation, jetzt im Garten Gethsemane. Er weiß, was auf ihn zukommt. Er hat versucht, den Jüngern das mehrmals anzudeuten, zu sagen beim Abendmahl. Da nahm Jesus sie mit in einen Olivenhain mit dem Namen Gethsemane. Und das ist spannend. Sie ist jetzt nicht der ganze Jüngerkreis, sondern es sind drei Jünger. Und wenn wir uns die Bibel da genauer anschauen, Gottes Wort berichtet das immer wieder, dass Jesus in gewissen Situationen einzelne Jünger aus dem Jüngerkreis mitnimmt, zu denen er nochmal eine besonders intensive, besondere Beziehung hatte. Wir können als Menschen, und so war es auch bei Jesus als Gottes Sohn, nicht zu allen Menschen gleich gute Beziehungen haben. Auch wenn wir alle lieben sollen, wird es Menschen geben, denen vertraust du in der Krise mehr. Das heißt nicht, dass du die anderen nicht liebst, aber das sind für dich so engste Vertraute. Und er hatte das in diesem Jüngerkreis. Ja, Petrus, Johannes und Jakobus waren diese Jünger. Und dann, als er mit ihnen in Gethsemane ist, sagt er zu ihnen, bleibt hier sitzen, während ich ein Stück weitergehe, um zu beten. Ja, er wollte nicht ganz alleine sein. Er wollte Menschen in seiner Nähe wissen. Petrus und die beiden Söhne des Zebedäus, Jakobus und Johannes, nahm er mit. Der war sehr traurig und schreckliche Angst quälte ihn. Jesus kannte diese Gefühle der entsetzlichen Angst, ja, wenn das Sterben, wenn was Schlimmes auf einen zukommt. Und er sagt zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging noch ein bisschen weiter, sank zu Boden und betete. Mein Vater, wenn es möglich ist, lass den Kelch des Leides an mir vorübergehen, doch ich will deinen Willen tun, nicht meinen. Und wir wissen, damit wir errettet werden konnten und können, war es nötig, dass er ans Kreuz gehen musste. Hier ist er noch im Ringen, im Gebet. Ja, auch Jesus kannte das Ringen, das Gebet, die Verzweiflung über eine Situation. Und dann kommt der Hammer, er kehrt zurück und dann sieht er, dass die engsten Vertrauten, ja, wo er dachte, dass sie jetzt mit ihm im Gebet sind, dass sie im Stützen eingeschlafen sind. Ja, stell dir vor, du unterhältst dich mit jemandem am Telefon intensiv, engagiert über ein Thema und plötzlich dringt ein lautes Schnarchen aus dem Handy. Dein Gesprächspartner ist eingepennt beim Reden. Oder du fährst mit jemandem im Auto irgendwo hin und plötzlich, du hast ihm was erzählt, was dich sehr bewegt und plötzlich siehst du, sein Kopf nickt so runter, er ist eingeschlafen. Ja. Es ist tief verletzend, was hier passiert. Wir sind diese Textstellen oft so gewohnt, aber Jesus, denke ich, musste hier eine richtig herbe Enttäuschung erleben. Ja, einfach einzuschlafen heißt ja, boah, ich bin zwar müde, aber es interessiert mich auch nicht so richtig. Also so richtig wach zu bleiben ist ja anstrengend. Ach komm schon, schlafen. Ja. Aber Jesus tauscht diesen Jüngerkreis weiterhin nicht aus. Er liebt sie, ja, und er ist ihnen, als er dann auferstanden war, wieder erschienen. Ja, er ist derjenige, der zwar sagt, konntet ihr nicht eine Stunde wenigstens mit mir wachen? Ja, er hält auch nicht hinter seinem Ärger, hinter dem Rücken vor, das hätte auch nicht geklappt. Und trotzdem macht er weiter mit ihnen. ist weiter mit ihnen Beziehung. Das wünsche ich euch, das wünsche ich mir für mich, denn auch ich hänge ja natürlich in Beziehungen und Konflikten drin, bin ja nicht davon frei und möchte euch wirklich Mut machen. Ob es in der Ehe ist, in der Familie, auf der Arbeit, Gott hat uns als Jünger berufen. Wir sollen ihm nachfolgen, auch in diesem Thema zu vergeben, mit Enttäuschungen gut umzugehen, sie nicht einfach wegzubügeln, sondern sie zu klären, Konflikte anzugehen, ja, im Miteinander als Gemeinde, weil, nochmal, Gemeinde Licht in der Dunkelheit ist. Wenn eine Gemeinde das gut vorlebt, dann ist sie anziehend für andere, dann wird das interessant. Für Menschen, so wie für mich damals, als der 16-jährige Matthias Burhenne, der da in diese Gemeinde schlitterte und dachte, irgendwas ist bei denen anders. Irgendwas, also ein bisschen irre, dass die an so ein altes, verstaubtes Buch glauben, so waren so meine ersten Eindrücke, ja. Aber irgendwas ist anders in dieser Gruppe. Ich fand cool, später mal in der Jugendarbeit sagte jemand, der mitgeschleppt worden war aus dem Studium, ihr spielt anders Volleyball. Ich dachte so im ersten Moment, ja, schlechter als du, ne? Ich habe es auch gemerkt. Und er meinte, ihr wählt nicht den Schlechtesten als Letzten. Ihr versucht, die Leute zu integrieren. Ihr versucht, alle mit reinzunehmen und ihr schüttelt nicht den Kopf, wenn einer, der nicht so gut ist, mal wieder den Ball nach außen haut. Er findet das faszinierend. Hier ist was anders. Und das ist was sehr überzeugt, oft sehr viel mehr überzeugt als viele Worte. Ja, wir sind unvollkommen. Ihr in Windhagen, wir in Wiedernest sind unvollkommen. Und trotzdem ist Gott mit uns unterwegs und lässt uns nicht fallen, wenn wir Mist bauen, wenn Sachen schief gehen, so wie Jesus seinen Jüngerkreis hat nicht fallen lassen. Ich möchte zum Ende der Predigt nochmal so eine kleine Hilfe mitgeben. Ich habe schon gesagt, der Liebesbegriff ist ein wichtiger Begriff, den man in der Bibel ein bisschen erklären muss. Ja, liebevoller in konfliktreichen Situationen mit Menschen umgehen, heißt denn das, ich muss alle super sympathisch finden? Und hier muss man nochmal ein bisschen den biblischen Liebesbegriff erklären, ja, weil es sonst zu einem Missverständnis führt. Ja. Das Wesen der biblischen Liebe meint nicht, ich muss mit allen beste Freundschaft haben und mit jedem im Urlaub fahren, sondern es heißt an verschiedenen Stellen in der Bibel, du sollst deine Nächsten lieben oder liebet eure Feinde. Also es wird ein Imperativ, es wird eine Befehlsform genannt. Und diese Aussage macht deutlich, dass Liebe in der Bibel vor allem eine Willensentscheidung ist. Ja, weil ich kann ja kein Gefühl machen. Ja, du sollst deinen Nächsten lieben. Ja, wie kriege ich denn jetzt das Gefühl der Sympathie und die Hummel im Bauch hin? Nee, kriege ich nicht. Aber ich kann eine Entscheidung treffen. Ich will ihn segnen, ich will ihm praktisch helfen, ich will ihm Gutes tun. In der Hinsicht ist der biblische Liebesbegriff sehr entlastend zu dem Liebesbegriff in der Gesellschaft, der eben sehr stark mit ganz starken Gefühlen verbunden wird. Ja. Und auch in der Eheberatung ist das eine große Hilfe, weil so manches Mal sitzt ein Ehepaar bei mir und sagt, ja, wir haben uns geliebt und wir wollen zusammenbleiben, wir glauben, Scheidung ist nicht richtig, aber wie soll denn das noch gehen ohne Gefühle? Und das ist super schwierig, vor allem in der Ehe. Und das ist auch in der Ehe nicht das Ziel. Aber auch die Verhaltenstherapie hat in der Begleitung solcher schweren Krisenprozessen gemerkt, der erste Punkt, damit vielleicht auch Gefühle wieder wachsen können, ist eine Entscheidung. Ich entscheide mich, den anderen nochmal neu anzunehmen, in seiner Andersartigkeit zu verstehen, auch wo ich ihn anstrengend finde, und mich neu darauf einzulassen. Und mit dieser Entscheidung gehe ich in die nächsten Tage. Und entscheide mich, auf das Gute zu schauen und nicht ständig das Kritische und das, was ich nicht so angenehm an dem anderen finde, tief in mir zu inhalieren und mir bewusst zu machen. Nee, sondern ich schaue auf das, was er Gutes tut. Und in diesen Entscheidungen kann dann auch ein Gefühl wieder entstehen. Im Negativen üben wir das ständig. Ja, also wenn wir irgendeine blöde Situation haben, dann denken wir danach drüber nach, wie blöd die war, und je länger wir nachdenken, desto blöder war es. Ja, oder vielleicht hat einer von euch schon mal einen Autounfall gehabt, der kennt das besonders gut, wenn man an der Stelle vorbeifährt, wo man den Autounfall hatte, hat man automatisch noch so ein bisschen blöde Gefühle. Ja, weil man denkt, oh ja, hier war der Autounfall, oh ja, hier war es schwierig dann und die Diskussion mit dem anderen. Ja, also wenn wir an was denken, entstehen Gefühle. Wenn wir positiv denken, wenn wir entscheiden, uns positiv zu denken, können gute Gefühle langsam wachsen. Das war als praktische Hilfe, weil vielleicht sagt der eine oder andere, wie soll ich denn weiterkommen? Liebe kann man doch nicht machen. Ja, die Gefühle nicht sofort, aber die Entscheidung, den ersten Schritt, da kannst du eine Entscheidung treffen. Wie gesagt, der Liebesbegriff in der Bibel schließt das Gefühl ja nicht völlig aus, aber er setzt erstmal den Verstand, den Willen, eine Entscheidung zu treffen. Entscheide dich mit Gottes Hilfe, überleg nochmal, wohin du vorhin dran gedacht hast, an welchen Konflikt, welche Spannung, das anzugehen. Ich möchte zum Schluss kommen. Vielleicht bist du verzweifelt, enttäuscht, dann denk an die Jünger, dann lies diese Bibelstellen, bevor du mit jemandem ins Gespräch kommst. Schau an, wie Jesus seinen Jüngern begegnete, obwohl er enttäuscht wurde, und dann versuch es. Und was mir oft hilft, so zum Abschluss nochmal so eine kleine praktische Hilfe, wenn ich so denke, boah, es war echt wieder schwierig bei uns in der Gemeinde oder im Werk oder in der Verwandtschaft. Ich bin ja bei uns in der Ältestenschaft und Leitung, mal ein Dank an eure Leitung. Ja, Leitung ist ja immer dann besonders gefordert, wenn noch was schiefläuft. Matthias, du bist doch hier Leitester, Ältester. Da war was ganz blöd, das muss ich dir mal erzählen. Ja? Also kommt ganz jemand ganz selten zum Leiter oder zum Ältesten und sagt, Matthias, das läuft richtig schön in unserer Gemeinde, das ist richtig gut, sondern Leiter sind immer sehr herausgefordert, weil zu 90% wird immer das Blöde, das Kritische und das, was andere nervt, gesagt. Und so bin ich manchmal abends so, anstrengende Woche oder anstrengender Sonntag, wieder vier Leute nach dem Gottesdienst zu dir gekommen, mit irgendwas unzufrieden. Und dann denke ich an das, was Jesus uns mal verheißt, ja, Offenbarung, es wird irgendwann kein Leid, kein Konflikt, keine Krankheit geben. Und ich habe euch einen Clip mitgebracht, nicht aus der Ewigkeit, ja, da habe ich nicht so einen direkten Kontakt bisher zu, aber ein Clip, der vielleicht so ein bisschen eine Idee gibt, wie Ewigkeit sein kann. Ich denke, ihr wisst, was ein Flashmob ist. Ein Flashmob ist eine Situation, wo Leute was spontan machen, das haben sie vorbereitet. Für die anderen sieht es spontan aus, wir sind hier auf dem Flughafen London Heathrow und eine Gruppe hat was vorbereitet, spontan. Es ist Englisch, deshalb erkläre ich es kurz, was sie singen. Sie singen im Prinzip herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Also sie nehmen dieses Flughafen-Setting und das übertrage ich jetzt mal auf die Ewigkeit. Ja, wir werden ja irgendwann da oben im Himmel ankommen, der eine früher, der andere später. Und wir werden, keine Ahnung, ob es eine Schiebetür gibt oder wie der goldene Vorhang aussieht, wir werden da oben ankommen. Und es ist ein Ort, wo kein Leid und kein Geschrei ist, wo man herzlich willkommen geheißen wirst. Und so ist das in diesem Flashmob, die Leute singen denen, die sozusagen aus dem Flugzeug im Gate rauskommen, aus dieser Schiebetür zu, schön, dass du da bist, herzlich willkommen, wir freuen uns, dass du hier bist. Und ich sag mal, Film ab und lasst euch mal drauf ein und danach würde ich dann noch beten.
Right.
Ja, ich weiß nicht, ob die Telekom den Clip entwickelt hat, um manchen Frust, den man so in der Warteschleife hat, zu bewältigen. Für mich ist es ein tolles Beispiel. Wir werden ja gleich Abendmahl feiern und das ist ja so ein Vorgeschmack. Wie wird das erstmal im Himmel sein, wenn dann wirklich kein Leid, kein Krieg, kein Geschrei ist? Der eine oder andere denkt vielleicht, boah, bei dem Musikgeschmack will ich unbedingt im Himmel sein. Also ich käme gut damit klar und ich sage euch, Gott kriegt das auch mit den Musikproblemen und Geschmäckern gelöst. Also auch das werden wir im Himmel irgendwie alle cool finden. Ich finde es ein schönes Bild dafür, wie es mal sein wird. Ein Ausblick, der uns ja in der Offenbarung gegeben wird. Und ich würde jetzt gerne noch beten und es wäre schön, wenn ihr aufsteht. Lieber Herr, wir wissen nicht, wie es wirklich sein wird im Himmel, wenn wir da ankommen, wie jetzt da schon Gemeinschaft ist, aber wir haben diese Zusagen aus der Offenbarung, dass es kein Leid, kein Streit, keine Krankheit mehr gibt, dass Lamm und Löwe beieinander legen werden, ein irre Bild. Und ich möchte dir danken, dass wir diese Verheißung haben und möchte dich gerade für die bitten, die in Konflikten, in Enttäuschung hängen, dass sie auch durch dieses Wissen, es wird mal aufhören, es wird eine ewige, perfekte Gemeinschaft geben, Mut bekommen, die Konflikte hier anzugehen. Möchte ich gerade nochmal für die bitten, die innerlich merken, sie sind ein Stück verbittert, frustriert, dass sie heute durch dein Wort ein Stück Anschluss bekommen haben. Wie kann das aussehen? Enttäuschungen können sich tief bohren und ich möchte dich bitten, dass du da mit deiner heilenden Gnade und Liebe reinkommst. Herr, danke, dass du uns immer wieder nachgehst, was wir auch tun, dass du uns liebst. Amen.